Radio Prag, Nachrichten.
Die Gewerkschaften in Tschechien drohen mit weiteren Protesten gegen die Sparpolitik der Regierung. Ein neues Teilstück der Autobahn D8 wird am 14. Mai für den Verkehr freigegeben. Bei der Eishockey-WM gewinnt die tschechische Mannschaft ihr Auftaktspiel gegen Dänemark mit 2:0. Die Gewerkschaften in Tschechien haben weitere Proteste gegen die Regierung Nečas und deren harte Sparpolitik angekündigt. Der Chef des Dachverbandes, CM KOS, Jaroslav Saradil, rief für den 22. Mai zu einem Demonstrationszug zum Regierungssitz in Prag auf. Über einen Generalstreik werde weiter verhandelt, teilte Saradil am Freitag mit. Erst Ende April hatten die Gewerkschaften, die linke Opposition und mehrere Bürgerbewegungen knapp 100.000 Anhänger für eine Kundgebung in Prag mobilisiert. Es war eine der größten Demonstrationen seit der demokratischen Wende von 1989. Nach Angaben der Nationalbank haben die Sparmaßnahmen der Regierung das Wachstum im Jahr 2011 um einen Prozentpunkt auf 1,7% gebremst. In diesem Jahr werde es nur um 0,2% gedämpft, sagte Nationalbankchef Miroslav Singer am Freitag vor dem Abgeordnetenhaus in Prag. Die Hauptmänner der Kreise in Tschechien lehnen die Förderung von Schiefergas im Land einschließlich der vorherigen Nachforschungen nach ihm ab. Daher werde der Vorsitzende des Verbandes der tschechischen Kreise, der südmährische Kreishauptmann und sozialdemokratische Abgeordnete Michal Hašek, im Sommer einen Gesetzentwurf im Parlament einbringen, nachdem eine Förderung von Schiefergas verboten wird. Diesen Beschluss fassten die Kreishauptmänner am Freitag auf ihrer Sitzung in Pilsen. Die Politchefs auf Kreisebene entsprachen damit einem Wunsch der Regionalpolitiker und Bürgermeister aus Ostböhmen, die sich bereits Anfang März gegen die Ausbeutung ihres Bodens wegen dort vermuteter Schiefergasvorkommen aussprachen. Mit dem Antrag, in der Region Ostböhmen Nachforschungen nach Schiefergas anstellen zu können, war zuvor die Firma Basgas Energiecheck an die kommunalen Volksvertreter herangetreten. Die Einwohner Ostböhmen sehen dadurch jedoch die Reinhaltung ihres qualitativ sehr guten Trinkwassers gefährdet. Auf der tschechischen Autobahn D8, die von Prag bis zur Grenze nach Sachsen führt, wird am 14. Mai ein weiteres Teilstück für den Verkehr freigegeben. Es ist der knapp 4 Kilometer lange Abschnitt von Lovosice nach Bilinka, dank dessen Inbetriebnahme die hohe Verkehrsdichte bei der Autobahnausfahrt Lovosice merklich zurückgehen wird. Es wird erwartet, dass das neue Teilstück einen Teil des Verkehrs in Richtung Teplice auf die E55 abziehen wird, auf deren dortigem Abschnitt zurzeit täglich rund 8.500 Fahrzeuge unterwegs sind. Entlastet werden durfte hingegen die Straßenverbindung zwischen Lovosice und Ustí nad Labem entlang der Elbe, wo derzeit ca. 10.000 Fahrzeuge täglich verkehren. Zur Vollendung der Autobahn D8 fehlen demnach noch 12,7 Kilometer quer durch das böhmische Mittelgebirge. Mit der endgültigen Fertigstellung der D8, die ab der Grenze als A17 weiter bis Dresden führt, wird nun für Ende 2014, Anfang 2015 gerechnet. Pro Kopf konsumieren alle Tschechen, die älter als 15 Jahre sind, etwas mehr als 16 Liter reinen Alkohols im Jahr. Diese Angaben, die neulich von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlicht wurden, werden jedoch vom tschechischen Verband der Spirituosenhersteller und Importeure angezweifelt. Der Verband hält die angegebene Menge für stark übertrieben und zweifelt die Korrektheit der Daten ernsthaft an, sagte Verbandschef Peter Pavlik am Freitag der Presseagentur CTK. Laut Pavlik würden die offiziellen Daten des tschechischen Statistikamtes genau das Gegenteil aussagen. Demnach sei der Alkoholkonsum in Tschechien zuletzt zurückgegangen, und zwar bis auf 9,8 Liter pro Kopf der Bevölkerung im Jahr 2010. Und dieser Wert ist der niedrigste seit 1999, betonte Pavlik. Mit viel Mühe hat die tschechische Nationalmannschaft am Freitag in Stockholm ihr Auftaktspiel zur diesjährigen Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Gegen Außenseiter Dänemark gewannen die Schützlinge von Trainer Alois Hadamčík mit 2:0, ohne zu überzeugen. Letztlich hatten es die Spieler um Kapitän Tomáš Plekanec ihrem Torwart Jakub Komáš zu verdanken, dass sie in den ersten zwei Dritteln, in denen Dänemark klar besser war, nicht in Rückstand geraten sind. Erst das 1:0 durch Aleš Hemský 5 Sekunden vor der zweiten Drittelsirene befreite die Tschechen etwas von ihrer Verkrampfung. Dennoch dauerte es bis noch ca. 100 Sekunden vor der Schlusssirene, ehe Petr Tenkrad den 2:0 Endstand besorgte. In der Gruppe B, in der Tschechien am Samstag auf Co-Gastgeber Schweden trifft, hatte Deutschland zuvor Aufsteiger Italien sicher mit 3:0 besiegt. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien zunächst wolkenlos bis heiter, im Tagesverlauf aber nimmt die Bewölkung von Südwesten her zu. Vereinzelt Regen oder schauörtlich sind auch Gewitter möglich. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Wieder einmal ist eine Woche rum, wir sind aber natürlich auch kurz vor dem Wochenende mit folgenden Themen für Sie da. Es geht wieder los. Das für viele Tschechen wichtigste Sportereignis beginnt, die Eishockey-Weltmeisterschaft, diesmal in Finnland und Schweden. Bei uns erfahren Sie alles über das tschechische Team und seine Chancen. Die Zittauer Schmalspurbahn rüstet sich für tschechische Touristen und lässt ihr Personal die westslawische Sprache pauken. Radio Prag hat sich einmal über den Erfolg erkundigt. Und im Sprachkurs dreht sich heute alles um süße Backwaren. Lernen Sie bei uns alle Vokabeln, um mal wieder beim Schlemmen sündigen zu können. Im Anschluss machen wir dann wieder einen gemeinsamen Spaziergang durch Prag. Ihre Reiseführerin ist wie immer Martina Schneiberger und weiht Sie heute in die Geheimnisse der Hydrometeorologie ein. Klingt kompliziert, sagen Sie, ist aber höchst spannend und deswegen auch in einer Ausstellung zu besichtigen. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. Am Freitag beginnt in Tschechien wieder das Eishockeyfieber. Die WM startet hierzulande in seiner Massenwirksamkeit nur vergleichbar mit einer Europa- oder Weltmeisterschaft im Fußball. Jeder Fan fühlt sich also als Nationaltrainer, die wichtigsten Tageszeitungen haben bereits mehrseitige Sonderbeilagen herausgebracht und das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen überträgt auf seinem Sportkanal fast alle Begegnungen live. Das ist auch kein Wunder, denn obwohl Tschechien klein ist, ist es im Eishockey eine Großmacht. Mehr über das tschechische Team und seine Chancen bei der WM in Finnland und Schweden hören Sie nun von Till Janser.
Nein, dieses Jahr ist Jaromír Jágr nicht dabei. Der tschechische Eishockey-Superstar ist derzeit in der nordamerikanischen Profiliga NHL unabkömmlich. Jágr war beim Gewinn der Bronzemedaille vor einem Jahr zum besten Stürmer der WM gewählt worden. Auch ohne ihn sei der Angriff aber erneut das Paradestück des tschechischen Teams, glaubt Mannschaftskapitän Tomáš Plekanec von den Montreal Canadiens. Das allein reiche jedoch nicht, betonte er vergangene Woche nach einem Testspiel in Brünn. Nur mit dem Angriff gewinnen wir nichts. Das heißt nicht, dass wir mit allen 5 Spielern verteidigen werden. Aber ich denke, wir brauchen keine Angst zu haben, keine Tore zu schießen, sondern eher welche zu bekommen. Um Tore zu verhindern, sind in letzter Instanz die Torhüter da. Hier hat sich Nationaltrainer Alois Hadamčík aber noch nicht auf eine Nummer 1 festgelegt. Ein Grund ist sicher, dass dieses Mal im Vergleich zu früheren Jahren die Auswahl an verfügbaren NHL-Spielern geringer war. Insgesamt sucht man vergeblich nach den großen Namen. Die Chancen für den 6-maligen Weltmeister Tschechien sollte das aber nicht schmälern, glauben die Fachleute. Martin Hosták, ehemaliger Nationalspieler und heutiger Fernsehkommentator. Es gibt eine starke Fünfergruppe, die um die Medaillen kämpfen wird. Tschechien gehört auf jeden Fall dazu, ebenso wie Finnland, Schweden, Russland und Kanada. Und das tschechische Team hat sicher Chancen auf eine Medaille, so wie es zusammengestellt ist. In der Vorrunde trifft Tschechien nacheinander auf Dänemark, Schweden, Norwegen, Lettland, Italien, Russland und abschließend Deutschland. Danach folgt das Viertelfinale und das entscheidet über Erfolg oder Misserfolg des Teams. Bei einem Sieg wartet der Kampf um die Medaillen, bei einer Niederlage der Hohn der ganzen Nation. Bereits am Freitagnachmittag trifft Tschechien auf Außenseiter Dänemark oder auf den vermeintlichen Außenseiter, wie Stürmer Petr Nedvěd sagt. Wir beginnen mit einem dem Papier nach schwächeren Gegner, aber wir wissen alle, wie gefährlich solche Begegnungen sind. Eishockey ist mittlerweile so ausgeglichen, da gibt es keine Außenseiter mehr wie noch vor 10, 15 Jahren. Außerdem ist es immer einfacher, das Spiel zu zerstören, als es zu gestalten. Ich hoffe also, dass wir gut ins Turnier starten und damit unser Selbstbewusstsein stärken. Petr Nedvěd, der beim tschechischen Extraliga-Verein aus Liberec spielt, ist vielleicht die interessanteste Persönlichkeit im gesamten Team. Er bestreitet seine erste WM und das mit 41 Jahren.
Till Janser über den tschechischen Nationalsport Nummer 1. Vom Eis geht es nun auf die Schiene. Züge bringen Menschen von A nach B und verbinden Orte miteinander. Manchmal verbinden sie auch Sprachen und Kulturen. Dass dies auch im Kleinen funktionieren kann, zeigt die bei Touristen und Ausflüglern beliebte Zittauer Schmalspurbahn in der Oberlausitz. Im ICE heißt es Thank you for traveling with Deutsche Bahn. In der Zittauer Schmalspurbahn hören die Fahrgäste stattdessen demnächst Ahoi und Jekui. Birte Dobertin bringt ihnen die Bahn näher.
Die Zittauer Schmalspurbahn. Seit mehr als 120 Jahren verbindet sie im Dreiländereck die sächsische Stadt Zittau mit den Kurorten Eubin und Jonsdorf. Doch seit diesem Jahr ist etwas anders. Zugbegleiter und Mitarbeiter des Kundenbüros antworten ihren tschechischen Gästen in ihrer Landessprache. Mit Erfolg, findet Sabine Barthelmes von der Sächsisch-Oberlausitzer Eisenbahngesellschaft.
Einige Zugführer, die haben schon einige Erfahrungen gesammelt im Zug. Sie lächeln dann immer die Fahrgäste, aber die finden das nett. Und dann geben sie immer noch Hinweise, sagen die Zugführer, oder lernen sie noch was dazu.
Knappe 3 Monate hat Sabine Barthelmes gemeinsam mit 5 Kollegen an der Zittauer Volkshochschule Tschechisch gelernt. Am Anfang gab es durchaus Bedenken bei den Kollegen, weiß Barthelmes.
Naja, das Durchschnittsalter unserer Zugführer ist so 40, 50. Entsprechend haben wir natürlich alle ein bisschen Angst gehabt. Und wir haben aber eine sehr gute Lehrerin gehabt. Und es ist sogar ein Kollege, der hat jetzt selbstständig sich für einen weiteren Lehrgang angemeldet im Anschluss. Also es hat uns tatsächlich Spaß gemacht.
Wann fährt der Zug? Was kostet eine Fahrkarte? Wo fährt der Zug hin? Einfache Sätze, die Verständigung mit den tschechischen Gästen erleichtern. Die Idee lag nahe, den Mitarbeitern einen solchen Grundlagenkurs zu ermöglichen, erklärt Betriebsleiter Ulrich Sauer.
Es war ja eigentlich die Ursache, dass in den letzten Jahren sich die Anzahl unserer tschechischen Fahrgäste immer mehr erhöht hat. Und natürlich können wir nicht verlangen, dass die Gäste, die zu uns kommen, alle Deutsch sprechen oder sich verständigen können unbedingt.
Die Reisefreudigkeit der Tschechen ins Nachbarland steigt. Diese Entwicklung bestätigen auch die Zahlen der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen. Knapp 55.000 Übernachtungen zählte der Tourismusverband im Jahr 2011. Ein Zuwachs von 12,6% zum Vorjahr. Neben Kultur- und Shoppingtrips in die großen Städte Dresden und Leipzig sind gerade auch Ausflüge in die Grenzregion beliebt. Tschechischsprachkenntnisse sieht Ines Nebelung von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen als Zeichen der Gastfreundschaft den Gästen gegenüber.
Uns geht es ja im Ausland auch so, dass wir uns sehr freuen, wenn wir in unserer Sprache angesprochen werden und dass das wirklich ein Ausdruck des Willkommenseins ist.
So ist es kaum verwunderlich, dass die Grenzregion immer mehr Angebote in tschechischer Sprache bietet. Ob Kulturportale im Internet oder Stadtführungen für Schulklassen, die Angebote nehmen zu. Bei der Zittauer Schmalspurbahn freut sich Mitarbeiterin Sabine Barthelmes auf die fremdsprachigen Gäste. Die Hauptsaison hat gerade erst begonnen. Ab jetzt heißt es im Zielbahnhof dann vielleicht statt auf Wiedersehen auch mal
Na sledano.
Birte Dobertin über tschechisch lernende Eisenbahner. Sie können nun durch unseren Sprachkurs zu einem tschechisch lernenden Feinschmecker werden. Dort dreht sich heute nämlich alles um das süße Gebäck.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie versprochen wird in der heutigen Folge gebacken.
Bäcki.
Beziehungsweise beim Bäcker.
Bäckasch.
Eingekauft. Diesmal wählen wir auch süße Backwaren.
Sladké pečivo.
Ein allgemeiner Begriff für süßes Backwerk ist Kuchen.
Koláč.
Ein Kuchenteig besteht je nach Rezept aus Mehl.
Mouka.
Zucker.
Cukr.
Eiern.
Vejce.
Sowie Fett.
Tuk.
Einer Flüssigkeit wie Milch,
Mléko
oder Wasser,
Voda
und einem Triebmittel wie Backpulver,
Prášek do pečiva
oder Hefe,
Droždí
bzw.
Kvasnice.
Die wichtigsten Teigsorten sind Hefeteig,
Kynuté těsto,
Biskuitteig,
Piškotové těsto
oder Blätterteig,
Listové těsto.
In der Bäckerei werden entweder komplette Kuchen verkauft oder Schnitte eines Blechkuchens. Ein typisch böhmisches Backwerk ist die Buchtel.
Buchta.
Sie ist auch ein Kennzeichen des sogenannten böhmischen Hans.
Český Honza.
Der eine typische Volksfigur in tschechischen Märchen ist. Die Buchteln, also eigentlich Würfel aus Hefeteig, haben eine Füllung.
Náplň.
Und zwar entweder Zwetschgenmus.
Povidla.
Mohn.
Mák.
Quark.
Tvaroch.
Oder Marmelade.
Marmeláda.
Gefüllt werden auch andere Backsorten, wie etwa Taschen.
Taštičky.
Sie heißen im Tschechischen auch Tüchlein.
Šátečky.
Eine Füllung, meistens Äpfel, findet man auch im Strudel. Dieser heißt zwar offiziell
Záven,
bezeichnet wird aber meist als
Strudel.
Traditionell ist auch der Napfkuchen oder Gugelhupf,
Babovka,
der in einer hohen Kranzform zubereitet wird. Zu Weihnachten backt man zudem einen Weihnachtsstriezel,
Vánočka,
zu Ostern aus dem gleichen Hefeteig mit Rosinen ein Osterbrot,
Mazanec.
Ein Berliner Pfannkuchen oder Krapfen heißt auf Tschechisch
Kobliha.
Und der Lebkuchen
Perník.
Guten Appetit und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich habe nun leider Hunger. Aber unser Weg führt nun aus der Bäckerei direkt in die nüchterne Welt der harten Naturwissenschaften. Es geht um Hydrometeorologie. Anfang der Woche konnte man es immer wieder in der Tagespresse lesen. Dieser oder jener Temperaturrekord wurde geknackt, so zum Beispiel die Anfang des 19. Jahrhunderts im Prager Clementinum gemessene Höchsttemperatur für den April. Seit wann aber wird in Prag regelmäßig die Temperatur gemessen? Wie haben die Bewohner der tschechischen Hauptstadt vor einigen Jahrhunderten die Ausmaße von Überschwemmungen gemessen? Dies und mehr können die Besucher in einer Ausstellung erfahren, die das Tschechische Hydrometeorologische Institut zusammengestellt hat. Ins Clem Gallas Palais lädt sie nun Martina Schneibergova im folgenden Spaziergang durch Prag ein.
Spaziergang durch Prag. Das Wasser und die Luft um uns herum, heißt die Ausstellung. Das Tschechische Hydrometeorologische Institut stellt seine Tätigkeit vor und zudem wird die Geschichte der Wetterbeobachtungen in Prag dokumentiert. Umweltminister Tomáš Chalupa zeigt sich bei der Eröffnung der Ausstellung eben von dem historischen Aspekt begeistert.
Es geht hier um eine Arbeit, die Generationen von Forschern weitervererbt haben. Die Wettervorhersage sowie das Sammeln von Daten über Niederschläge und das Klima in Tschechien. Ich denke, jeder von uns liest oder hört täglich eine Wettervorhersage und vergleicht sie dann mit der Wirklichkeit. Man wird kaum eine andere Institution finden, die von der Öffentlichkeit täglich wahrgenommen wird. Andererseits zeigt die Ausstellung, dass es nicht nur um statistische Daten geht, die als Grundlage für die Berechnung der Wettervorhersage dienen. Die Meteorologie ist eine Wissenschaft und arbeitet mit vielen Informationen, die mit anderen Ländern geteilt werden. Wichtig aber ist für die Meteorologen natürlich auch die historische Erfahrung.
In der Ausstellung werden Messungen aus allen Bereichen gezeigt, die im Hydrometeorologischen Institut erforscht werden. Meteorologie, Klimatologie, Hydrologie und Luftqualität. Es werden Messgeräte präsentiert sowie ergänzende Informationen über die Entwicklung der Beobachtungen und Erkenntnisse vorgestellt, so der Leiter des Instituts Václav Dvořák. Er macht auf ein Gerät aufmerksam, das den ersten Ausstellungssaal dominiert.
Wir zeigen hier auch Verfahren und Geräte, die erst vor kurzem in Betrieb genommen wurden. Da ist beispielsweise eine automatische Wetterstation, die dem neuesten Trend entspricht. Früher ging man eher von den Messungen von Beobachtern aus. Das bedeutete, dass der Beobachter zu einer gegebenen Stunde die Angaben des Thermometers notieren oder die Höhe der Niederschläge messen musste. Die automatische meteorologische Station erleichtert die Arbeit bedeutend. Ihr großer Vorteil ist die Datenübertragung. Wir erhalten aktuelle Daten und können sie sofort für weitergehende Analysen nutzen.
Berichte über Überschwemmungen, einen rasanten Wetterwechsel oder besondere Naturerscheinungen findet man in allen mittelalterlichen Chroniken Europas. Mit der systematischen Beobachtung des Wetters wird aber erst in der Zeit der Renaissance und des Humanismus begonnen. Die Anfänge der Meteorologie in den böhmischen Ländern seien mit den meteorologischen Beobachtungen im Prager Klementinu verbunden, erzählt Václav Dvořák.
Josef Steppling, ein Prager Mathematik- und Physikprofessor, hat 1752 regelmäßige meteorologische Messungen im Prager Klementinum eingeführt. Steppling stammte aus Regensburg. Im Klementinum gründete er ein astronomisches Labor. Seine Nachfolger setzten die Beobachtungen fort. Da ragt besonders Stepplings Schüler Antonín Strnad heraus. Der Mathematiker und Meteorologe war 4 Jahre lang Rektor der Prager Universität. Strnad war an der Gründung der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften beteiligt. Er war Mitglied der Mannheimer Meteorologischen Gesellschaft, die weltweit Wetterbeobachtungen durchführte und den Austausch von Wetterinformationen unterstützte. Diese Reihe regelmäßiger Messungen, die im Klementinum durchgeführt wurden, ist erhalten geblieben.
Eine wirklich ununterbrochene Reihe von Temperaturmessungen beginnt in Prag erst mit dem Jahr 1775. Die regelmäßige Messung von Niederschlägen beginnt etwas später, im Jahre 1804. Eine bedeutend längere Geschichte als die Temperaturmessungen haben die hydrologischen Beobachtungen. Von der Fortschrittlichkeit der Prager zeugt beispielsweise die Entstehung einer Institution, die die Errichtung von Brücken und anderen Bauten beaufsichtigte. Diese wurde in Prag schon 1340 gegründet. Seit 1481 wurden in Prag regelmäßige Messungen des hohen Wasserstandes notiert. Früher wurden die Hochwassermarken oft in Stein gemeißelt, aber es habe auch andere Wassermarken gegeben, so der Experte.
In Prag gibt es einen interessanten mittelalterlichen Wasserstandsmesser, den sogenannten Bradáč. Es handelt sich um das steinerne Gesicht eines bärtigen Mannes, das auf der Altstädter Seite der Karlsbrücke zu finden ist. Wenn die Moldau den Kopf des Mannes erreichte, konnten die Menschen in Booten über den Altstädter Ring fahren. So wurde früher erzählt. In den Chroniken heißt es aber, wenn das Wasser den Bart des Mannes berührt, ist es an der Zeit, die Häuser am Ufer der Moldau zu verlassen. Wenn das Wasser bis zur Nase des Mannes steigt, sind die Straßen am Altstädter Ufer bereits überschwemmt. Der Bradáč ist eines der ältesten Kunstwerke, das als Wasserstandsmesser dient.
Čili to je jeden z nejstarších artefaktů v tomto smyslu.
Das Prager Hydrometeorologische Institut entstand im Jahre 1954. Es knüpfte an die Arbeit seiner Vorgänger aus der Ersten Republik an, des Masaryk-Instituts für Hydrologie und des Instituts für Meteorologie. Die Öffentlichkeit hat einmal im Jahre die Möglichkeit, einen Blick in die meteorologische Küche direkt im Institut im Prager Stadtteil Komořany zu werfen. Václav Dvořák.
Der Tag der offenen Tür wird anlässlich des Weltmeteorologischen Tages und des Weltwassertages veranstaltet. Der Weltwassertag wird am 22. März, der Weltmeteorologische Tag am 23. März begangen. Beim Weltwassertag arbeiten wir mit weiteren Institutionen zusammen, beispielsweise mit dem Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft.
Über Mangel an neugierigen Besuchern können sich die Hydrometeorologen nicht beschweren, sagt Václav Dvořák. Die Interessen der Hobby-Meteorologen seien aber sehr unterschiedlich.
Es gibt Leute, die sich beispielsweise für Beobachtungen der Umwelt unter dem Aspekt der Bioakkumulation interessieren. Dabei wird der Gehalt von Schadstoffen in lebendigen Organismen gemessen. Es gibt Verfahren, mit denen festgestellt wird, inwieweit Organismen, die in einem bestimmten Milieu leben, von diesem Milieu beeinflusst werden. Wir verfügen heutzutage über verschiedene Methoden, die Luft- oder Wasserverschmutzung zu messen. Dafür interessieren sich viele der Besucher des Instituts. Wie konkret das gemessen wird, führen wir während des Tages der offenen Tür dann vor.
Martina Schneibergova entführte sie in die Welt der Wettervorhersagen und der Wasserstandsmessung. Damit geht unsere heutige Sendung wieder ihrem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Beiträge finden Sie in Schrift und Ton auch auf unserer Website www.radio.cz. Dort finden Sie auch regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Natürlich haben wir auch ein Facebook-Profil, wo Sie jederzeit Kommentare abgeben können. Und Sie können uns natürlich auch auf Ihren mobilen Geräten empfangen. Einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks installieren und Radio Prag ist auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.